Sei willkommen, Sünder. So hatte ich das mal ins Heftchen reingeschrieben, als ich irgendwann im Dezember dann mal geguckt habe, was sind denn so als Texte vorgeschlagen. Wenn man den Titel hört, kann das ganz viel zur Fantasie anregen. Das kann im Grunde genommen von jeder Seite betrachtet werden. Schauen wir mal, wohin uns das führt heute. Also ich weiß es natürlich schon, ich habe einen Vorsprung. Ich hatte letzte Woche, das Beispiel gebracht von einem Langläufer. Wenn jemand so Profi, also so richtig Hochleistungssportler werden will, wenn du richtig gut werden willst, dann musst du alles andere hinten anstellen. Ich habe ja früher, meinem alten Arbeitsbereich viel mit immer mal wieder mit Leistungssportlern zu tun gehabt, weil Oberhof hat zu meinem Arbeitsbereich gehört. Und natürlich der eine oder andere Jugendliche ist da vor allem im Konfirmandenunterricht dann aufgeschlagen, der da mal was werden wollte. Mir ist noch keiner der Namen aufgefallen, dass die jetzt in irgendeinem Leistungskader wären, aber es kann ja auch sein, dass ich den einen oder anderen Namen vergessen habe. Tatsache ist, von denen, die anfangen und die dann auch in den Jugendkadern und so weiter sind, nach ganz oben schafft es nur ein ganz kleiner Bruchteil. Ich hatte mal eine junge Frau, das war so während dem Zivildienst mit der zu tun, und die war im Nationalteam für Turmspringerinnen, also diese Kunstspringer, die dann mit 5 Saldos da runterhüpfen. Und die konnte einfach nicht mehr und hat aufgehört und hat gesagt, wollte sich zurückziehen und hat gesagt, und dann wirst du einfach fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Dann will keiner mehr was von dir wissen. Und ganz viele sind eben da, wie gesagt, ich hatte Jugendliche und so weiter, sind einfach durchs Raster gefallen, weil es nicht gereicht hat. Und dann wirst du einfach nicht mehr gebraucht. Und wir haben häufiger in unserer Gesellschaft, als wir wahrnehmen, Menschen, die durchs Raster fallen. In der Schule nicht klarkommen, nicht wegen der Intelligenz, sondern weil einfach es eine gewisse Anzahl Leute, die mit dem System Schule nicht klarkommen. Ja, ganz berühmtes Beispiel war Einstein, gell? Das wisst ihr vielleicht auch, der war ein ganz schlechter Schüler. Oder ein Kind wird im Leben nicht richtig gefördert, weil es die Eltern eben nicht konnten oder gar keine da waren oder warum auch immer. Oder du bist im Beruf gescheitert, im Berufsleben. Eine oder andere rutscht ab oder kommt in Hartz IV, rutscht ab, das ist schon so werdend, kommt in die Situation von Hartz IV, das geht ja relativ schnell, ein Jahr arbeitslos, glaube ich, und dann bist du da. Es heißt ja anders, deshalb, wie heißt es jetzt?
Bürgergeld.
Wie? Bürgergeld, genau. Hat sich ein bisschen was verändert, mal gucken, was sich wirklich verändert. Ja, oder ein ganz anderer Punkt, du hast eine falsche Entscheidung getroffen in deinem Leben. Und die hat dich an die Seite gedrängt. Ein Freund von mir hat sich kürzlich beworben auf eine Stelle bei der Deutschen Bahn. Und dann im Vorstellungsgespräch ist ihm bewusst geworden, Menschenskinder, da verändert sich ja alles. Ich komme in den Schichtdienst, ja, vor allem in einen sehr unregelmäßigen. Ja, mein ganzer Freundeskreis, das, was ich gern mache, im Männerchor singen oder dieses und jenes, das wird sich alles verändern. Ich kann vieles gar nicht mehr so wahrnehmen, wie ich es möchte. Ich stehe plötzlich wo ganz anders. Ja, und dann gibt es die Leute, die richtig erfolgreich sind, so richtig über alle hinweg, so diesen da. Und also so ein richtiger, wie sagt man, zu dem Körperteil, wo der Rücken seinen anständigen Namen verliert. Also so einen meine ich. Und auf den jungen Mann, um den es heute in dem Bibeltext geht, da kann man mehrere dieser Dinge anwenden. Ich lese mal vor. Kurzer Text. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Und sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele andere Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. So übersetzt es die Hoffnung für alle. Der Matthäus hat eine unpopuläre Entscheidung getroffen, wahrscheinlich als junger Mann, als es um die Frage ging, ja, was mache ich denn beruflich? Ich habe vorher mit der Eva gesprochen, ich habe jetzt gerade die Tage die Serie The Chosen, die zwei Staffeln, die es auf Deutsch gibt, durchgeschaut. Und da sagt der Matthäus auf die Frage von einem seiner späteren Mitjünger, warum hast du diesen Beruf gewählt? Da sagt er, der Punkt ist es, was die mir als Lohn angeboten haben, das war so viel wie das Jahresgehalt von meinem Vater und meinen Brüdern zusammen. Und das war dann ausschlaggebend. Also, das ist eigentlich eine Fantasie. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Vielleicht war es wegen dem Geld, vielleicht wegen dem sicheren Arbeitsplatz, vielleicht weil der Job so attraktiv war, vielleicht auch weil er sowieso schon Außenseiter war und keiner was mit ihm zu tun haben wollen, das wissen wir nicht, das sagt uns die Bibel nicht. Aber es gibt solche Entscheidungen, die wir treffen und die uns an den Rand stellen. Ich hatte zweimal bisher in meinem Leben zu tun mit jungen Männern, die Soldaten waren. Das ist das eine. Und die dann gesagt haben, oh toll, ich habe das Angebot, nach Afghanistan zu gehen. Waren beide in Afghanistan. Und auf die Frage, ja warum, da kriege ich 10.000 Euro im Monat. Davon kann ich mir hinterher ein Haus bauen. Die Rechnung ging nicht auf, die Ehen waren hinterher im Bruch und die waren psychisch völlig fertig. Das Leben ist auf lange Sicht gelaufen. Falsche Entscheidung getroffen oder eine Entscheidung, die eben entsprechend Folgen hatte. Und dann stellt sich eigentlich die Frage, war es das jetzt wert? Und ich könnte mir vorstellen, dass Matthäus an diesem Punkt auch ab und zu mal, dass er gefragt hat, war es das jetzt wert, so einen Beruf zu ergreifen, wegen dem sicheren Job oder wegen des Geldes? Auf jeden Fall wegen seinem Beruf, das können wir schon deutlich aus den Texten lesen, wird er ein Ausgestoßener, Gehasster, abgestempelt und den Sündern zugeordnet oder mit ihnen in einen Topf geworfen. Dabei steht bei Matthäus gar nirgendwo, dass er ein Sünder war. Ja? Also, wer legt fest, wer ein Sünder ist? Ja, also, wo steht's? Es steht da, die Pharisäer sagen es einfach mal. Und da ist es so wichtig, aufzupassen, was wir von anderen übernehmen, was die über andere Dinge sagen, über andere Personen sagen oder was wir dann weitertragen. Die Pharisäer stehen draußen vor der Tür und regen sich auf, weil Jesus mit Zöllnern ist und Sündern. Wobei Sünder hier nicht mal genau definiert wird. Ja, Definition von Sündern erfolgt bei den Pharisäern oft aufgrund ihrer Auslegung von Tora und den Propheten, also dann eben auch des Talmud und der Mishnah, also der mündlichen Überlieferung. Und das kann meilenweit vom Inhalt der Schrift weg sein. Wer mehr als 1000 Schritte geht am Sabbat, ist ein Sünder. Das wirst du nirgendwo in der Bibel finden. Wer am Sabbat kocht, ist ein Sünder. Das findest du nicht in der Bibel. Ja? Wer nicht der Norm der Pharisäer entspricht, ist ein Sünder. Und dabei steht nirgendwo im Alten Testament was davon, wie gesagt, dass man am Sabbat nicht kochen darf. Das hat sich jemand hergeleitet, wahrscheinlich im babylonischen Exil oder danach. An sich ist es gar nicht schlimm, wenn wir uns solche Dinge herleiten. Der Punkt ist es aber, jetzt nimmt es ein anderer und verbreitet es. Und plötzlich ist es ein Gesetz, eine feste Regel, am Sabbat darf nicht gekocht werden. Ja, und dann die Frage weiter, ja, und dann Arbeit und dann darf man kein Feuer machen, das heißt, dein Essen vom Vortag darfst du nicht mal warm machen. Und dieses und jenes darf man nicht. Und so hat sich das dann verfeinert. Und aus dem Gedanken wird ein Gesetz, das man so nirgendwo in der Bibel findet. Und da gibt es zur Zeit Jesu eine Menge Regeln, die mit dem Gesetz Mose gar nichts zu tun haben. Und die gibt es bis heute. Man könnte das bei vielem durchexerzieren. Und wir schütteln dann den Kopf und denken, wie kann man sich so verirren? So vom Wesentlichen aufs Unwesentliche kommen. Achso, das habe ich. Der Punkt ist es, leider haben wir das im Christentum, auch im Pietismus auch. Mir sind etliche Beispiele eingefallen. Ich habe gedacht, das hier, die meisten im Saal von unserer Altersstruktur kennen das oder sind sogar genau damit aufgewachsen. Deswegen habe ich das gewählt. Beispiel Tanzen. Aha, ich weiß getroffen, gell? Wir finden so im 4. Jahrhundert, wenn man nachforscht in der Kirchengeschichte, findet man in der Ostkirche so ein bisschen was, das verpönt ist, wo dann der Eusebius von Syrien sagt im 4., wir finden bei Paulus nicht, dass er das Tanzen lehrt. Das war so Argumentation. In der Westkirche, in Rom und später in den Klöstern bis ins wurde getanzt wie wild. Also war es überhaupt kein Thema. Und irgendwann zwischen Luther und Pietismus oder zu Beginn des Pietismus, ich konnte es nicht ganz genau finden, stößt dann auf so einen Bibelvers wie im 1. Korintherbrief, wo es heißt, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um zu tanzen. Das ist ein Zitat aus dem Mose im Korintherbrief. Und nimm dann diesen Vers als Anlass und sagt, Tanzen ist Sünde. Und das greifen andere auf und so wird innerhalb von kurzer Zeit Tanzen eine der größten Sünden, die man als frommer Christ begehen kann. Kinder, die älteren Kinder, werden teilweise geschlagen und weggesperrt und es werden Generationen damit geknechtet. Mit dem Ergebnis allerdings, und das kennt ihr, ist euch vielleicht auch, oder es ist euch teilweise wahrscheinlich begegnet, man tut es dann heimlich. Ja, also meine Mutter hat mir erzählt, mein Onkel, also ihr großer Bruder, der hatte so ein Gogomobil, also irgend so ein Kleinwagen, der eben damals in die 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aktuell war. Wenn der Opa abends geschlafen hat, der ist bei Zeiten im Bett, um 9 war Feierabend, da ist man ins Bett und geschlafen, Schlafzimmer hinter raus, dann haben die das Auto aus dem Hof getragen, zu viert, und sind dann tanzen gefahren. Ja, das ist dann das Ergebnis. Ja. Das Fatale dabei ist, ich habe im Kopf, ich sündige, und dann kommt es doch auf ein bisschen mehr nicht an. Und dann haut man richtig auf den Putz. Weil es war ja eh egal. Zumindest bei manchen war das, die Gefahr ist zumindest da. Und ich habe das an verschiedenen Orten gehört, wo ich so gewohnt habe, gerade in unserem frommen Milieu. Ja, und die Frommen waren dann diejenigen, die es haben am meisten krachen lassen in der Disco. Und dabei müssen wir uns bewusst sein, das steht nicht da. Es geht um was völlig anderes. Ja, der Paulus nimmt Bezug auf den Tanz ums goldene Kalb, da wurde neich getanzt. Luther übersetzt es ja dann auch sehr vornehm, wenn man die Texte dann liest. Aber am goldenen Kalb, die haben eine Sexorgie gefeiert. Das war völlig anderes, wie tanzen gehen. Und das hat man einfach nicht berücksichtigt. Und Paulus verweist dann auf die heidnischen Tempelfeste, da ging es neich auch zu. Aber was hat es mit Tanzen zu tun? In Israel wurde immer getanzt. Und zwar viel. Ja, wir lesen da solche Geschichten. Das ist nur die Geschichte vom David. Das hat auch nicht jedem gefallen. Aber weil es zur Sünde erklärt wird, wird es für einige zum Sünde und zum Fallstrick und dann zum Abfall, wenn es dumm läuft, von der Gemeinde und vom Glauben. Weil es ist ja jetzt sowieso egal. Und so führt, was vielleicht mal gut gemeint war, eher von Gott weg, anstatt zu Gott hin. Oder dass es mich bei ihm hält und mich führt. Und so war das zum Beispiel, also so lese ich zum Beispiel die Geschichte von dem anderen Zöllner, vom Zachäus. Ja, wenn ich schon ausgestoßen bin, dann kann ich wenigstens ordentlich Kapital schlagen draus. Dann ist doch eh wurscht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einigen von euch brodelt oder rebelliert. Und das ist genau der Punkt. Das Ganze, solche Themen sind in unseren Köpfen so verwoben, dass es schwer ist, es anders zu denken, als wir es kennen. Ich bin ja auch noch so aufgewachsen. Beispiel von meiner, ich war jetzt nie der Disco-Typ, mich hat es nie interessiert, aber ich war dann eher derjenige, der gemeint hat, in jungen Jahren, man darf nur Bach und Händel hören, das wäre die einzige Musik, die geeignet wäre. Und sobald eine E-Gitarre dabei ist, ist es Sünde. Das war so mehr mein Denken. Verstehe ich heute auch nicht mehr. ja, aber wie gesagt, in Israel wurde getanzt, ganz viel zur Ehre Gottes, als sie durchs Rote Meer waren. Ja, was hatten die Miriam gemacht? Versteht, sie sang ein Lied und sie tanzten. Man könnte das jetzt mit ganz vielen anderen Beispielen durchexerzieren, alles mit demselben Ergebnis. Also spontan waren mir eingefallen Alkohol, Rauchen, Onanie und Suizid. Geht alles in dieselbe Richtung, könnte ich euch alles mit euch alles durchexerzieren. Ich habe mich jetzt halt fürs Tanzen gedacht, das liegt am. Das passt ganz gut. So. Aber in solchen Beispielen zeigt sich die Verstrickung in unserem Kopf und das Dilemma, in dem auch die Pharisäer hier stecken. Wenn falsches Denken und eine falsche Sicht, halt, das war das vorherige, ha, da sind wir. Nochmal, falsches Denken, falsche Sicht zur Wahrheit wird oder zur Regel oder gar zum Gesetz, dann wird es problematisch. Und dann wird der andere zum Abtrünnigen und zum Sünder und dabei hat er vielleicht gar nichts gemacht. Es ist derselbe Mechanismus, der hier abläuft und den zu entdecken, den zu enttarnen und umzudenken, das ist nicht leicht. Im Gegenteil, das fällt uns unheimlich schwer. Also ich tue mich schwer. Weil das entlarvt ja mich. Ja, als was entlarvt es mich? Wie bezeichnet Jesus die Pharisäer? Als Heuchler oder als Irrlehrer. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich sitze mit ihnen in einem Boot. Es gibt natürlich vieles in der Bibel, was Sünde präzise beschreibt. Zum Beispiel in den 10 Geboten Ehebruch, Diebstahl, Mord und Gier, das haben wollen. Das ist ganz klar definiert. Aber eben, wenn wir die biblischen Texte lesen, das Pharisäertum ging weit über die Anforderungen der Bibel und des Alten Testaments hinaus. Und Jesus wirft den Pharisäern ja nicht nur einmal Falschheit und Heuchelei vor, aber auch, dass sie Menschen einfach unnötig knechten. War Matthäus eigentlich überhaupt ein Sünder? Die Frage darf man, wenn man die Texte liest, über ihn schon mal stellen. Matthäus ist nicht Zachäus. Den kennen wir als Betrüger, er gibt sogar zu. Da passt es auch, ihn als Sünder zu bezeichnen, weil er wirklich die Leute über den Tisch gezogen hat. Aber nicht jeder Zöllner war gleichzeitig ein Betrüger. Vielleicht war Matthäus sogar einer, der wäre ganz gern in die Synagoge gegangen. Vielleicht war es sogar einer, wie in der einen Geschichte, der sich hinter der Säule versteckt hat, um zuzuhören und hoffen, dass ihn keiner sieht. Aber wenn ich alle schief anschauen, vielleicht sogar tätlich werden, dann meidest du die Synagoge und die Menschen, die da hingehen. Wisst ihr, es hat mich vor einigen Jahren mal aufgeschreckt, als unser David sagte, bei euch, also bei Gabi und mir, hatte ich immer den Eindruck, Christsein ist das Einhalten von Regeln. Und in Siloa, also in der Familienkommunität hier bei Gotha, da habe ich dann erfahren, Glaube ist eine Beziehung. Ich war immer der Meinung, das hätte ich immer gepredigt. Aber anscheinend haben wir es anders gelebt, zumindest nicht so wahrnehmbar, dass er es verstanden hat. Und es lässt mich seitdem nicht mehr los. Und ich komme seitdem viel, viel intensiver dazu, mich, das, was ich sage und tue, zu hinterfragen. Jetzt nochmal zu dem Text. Hier in dem Text stechen mir zwei Dinge in die Augen. Das eine ist, die geistlichen Leitern, die fromme Elite, beziehungsweise die, wo sich für die fromme Elite halten, muss man ja dazu sagen, die sich für gerecht halten, die sagen, wir sind Abrahams Kinder, die stehen draußen vor der Tür. Und regen sich über Jesus auf. Die echauffieren sich, die lästern und klagen an. Aber sie stehen draußen. Die sitzen nicht mit Jesus am Tisch, die sitzen nicht mit dem Tisch mit dem Erlöser. Leute, ich will nicht zu denen gehören, die draußen stehen. Ich will nicht auf die Zöllner und Sünder zeigen. Und ich möchte nicht zu denen gezählt werden, die Jesus zurechtweist und die sich dann doch nicht verändern. Das Zweite ist, bei Jesus sitzen die, die am Rande der Gesellschaft sind oder dahin gedrängt wurden, die Ausgestoßenen. Und Freunde, da will ich rein. Ich will da drinnen sitzen mit Jesus. Das heißt aber, weitergedacht, ich muss es aushalten, dass da alles Mögliche in meinen Augen gesocks rumsitzt, das mir nicht passt. Im Zusammenhang mit unserer Gemeindeentwicklung stellt sich mir dann da schon eine Frage. Wer ist bei uns? Wer ist willkommen? Also hier bei uns. Wer muss draußen bleiben? Wer muss draußen bleiben? Wer ist Sünder und darf nicht in unsere heiligen Hallen? Oder gehe ich wieder auf mich, zu mir privat an meinen Tisch? Ich möchte euch eine Szene vorspielen. Ich habe vorher von der Serie The Chosen, viele von euch wissen, es gibt gerade dieses Filmprojekt, 7 Staffeln, glaube ich, sollen es insgesamt werden, das Leben Jesu. Und das ist herrlich quer gedacht. Ich habe vorher zu Eva gesagt, ich glaube, ich bin jetzt zum dritten oder vierten Mal durch die ganze Staffel, weil ich das so faszinierend finde, wie da Dinge gedacht werden und quer gedacht werden. Allein die Folge gestern Abend, Jesus mit der Frau am Brunnen, eine ganze Folge, 50 Minuten, diese Geschichte ausgedehnt, total faszinierend. Und da habe ich euch zwei Szenen, zwei ganz kurze, ich möchte ja nicht mit euch jetzt eine Viertelstunde Film schauen, aus dem Fischzug des Petrus. Und also es geht gar nicht um den Fischzug, sondern es geht um das, was Jesus vorher und hinterher sagt. Szene 1. So, Jesus steht im Boot.
Wenn dieses Netz ins Wasser geworfen wird, was geschieht dann, Simon?
Also,
ich meine, was sollte geschehen?
Es fischt dann.
Ein bisschen lauter.
Es fängt Fische.
Ja. Dieses Netz fängt Fische. Alle möglichen Fische, stimmt's?
Ja.
Alle möglichen Fische. Und das himmlische Königreich ist wie das, was man dann tut. Nachdem das Netz voll ist, bringen es Simon und die anderen an Land, setzen sich hin und sortieren die Fische. Die guten Fische kommen in die Fässer. Die schlechten wirft man weg. Genau so wird es am Ende der Zeiten sein. Engel werden kommen und die schlechten Fische in den Abfall werfen. Dort wird es ein verzweifeltes Jammern geben. Ein Jammern, das nichts mehr nützen wird. Habt ihr verstanden?
So. Jetzt kommt dann die Szene mit dem Fischzug, wo sie rausfahren und so weiter. Und der Petrus anfängt, Jesus zu erkennen, sich vor ihm niederwirft und so weiter. Ihr kennt die, zumindest im Groben und so weiter. Und jetzt geht es weiter am Ufer, wo Jesus dann den Petrus beruft.
Folge mir.
Das werde ich.
Rabbi.
Und ihr auch. Ja, ihr, Jakobus, Johannes, kommt und folgt mir.
Ich bringe die Fische auf den Markt und begleiche Simons Schulden. Ich finde schon jemanden, der mir in Zukunft hilft.
Bist du sicher?
Ja, geht.
Was willst du Mutter sagen?
Du bist auserwählt von dem Mann, um den wir beten. Unser ganzes Leben. Und du fragst, was ich sage, wenn du zu spät zum Essen kommst. Geht, los!
Und du bist wirklich sicher, dass du das nicht nochmal machen möchtest? Oh, wir wären eine tolle Bootsbesatzung.
Simon.
War doch nur ein Witz.
Fische sind gar nichts. Du hast viel größere Dinge vor dir, Simon, Sohn des Jona. Hast du das Gleichnis vor und verstanden? Von nun an werdet ihr Menschenfischer sein. Und ihr fischt so viele wie nur möglich, aller Art. Ich werde sie später sortieren.
Mir kommt es eigentlich nur auf jeweils einen Satz an. Im Gleichnis die Fischer sortieren die Fische nach guten und schlechten und später werden die Engel sortieren. Und hier bekommt der Simon, also später Petrus, den Auftrag, ihr fangt so viele wie möglich. Aussortieren tue ich. Und es trifft den Kern dessen, was ich vorhin gesagt oder gemeint habe. Weil ich habe ja schon die Tendenz auszusortieren, schon mal vorzusondieren. Oft unbewusst durch jahrelange Prägung. Zum Beispiel, wie vorhin beschrieben. Ich finde den Text heute erstmal nicht sonderlich tröstlich. Er sagt mir nicht, du glaubst schon richtig, Und der Text hinterfragt mich als Person ganz massiv und auch als Gemeinschaft hinterfragt er uns. Wenn ich mir wirklich meiner Sündhaftigkeit bewusst bin, wenn ich mir wirklich bewusst bin, dass ich ohne Gottes Gnade verloren bin, auf ewig, wenn das nicht nur fromme Theorie ist, dann gibt es keinen Grund, auf irgendeinen anderen Menschen herabzusehen. Dann gibt es keinen Grund, irgendeinen anderen Menschen auszugrenzen. Doch muss ich mir eingestehen, ich habe meine Grenzen. Wir haben Grenzen. Und die ist es, glaube ich, wichtig, dann zu erkennen und dran zu arbeiten. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, dass Veränderung oft harte Arbeit ist. Wer es gern nachhören will, es gibt es online. Auf Wunsch kann ich es auch ausdrucken oder auf CD. Inzwischen formuliere ich ja meine Predigten fast aus, dass man sie auch wirklich lesen kann. Wer es mal gedruckt haben will, kann die kriegen. Ich mache es nur nicht auf Vorrat, weil dann am Schluss ist doch bloß Abfall, wenn es liegen bleibt. Es gibt aber noch ein drittes, das mir in dem Text ins Auge sticht. Und das ist die Liebe Jesu zu allen. Und zwar zu Sündern und Pharisäern. Jesus ruft die am Rande stehen, Sünder und Ausgestoßene in die Gemeinschaft. Das ist das eine, das sagt er auch. Aber er wendet sich auch seinen Kritikern zu. Natürlich ermahnt er sie. Aber Jesus ermahnt, weil er ja auch sie gewinnen will. Jesus kritisiert nicht nur die Pharisäer und sagt, er sei die Bösen. Das ist auch so eine Interpretation des Textes. Wenn ich jemanden verachte, dann lasse ich ihn links liegen, dann setze ich mich nicht mit ihm auseinander. Jesus setzt sich mit diesen Männern, die so hart auch gegenüber ihm selbst sind, auseinander. Und mir zeigt es, ihm sind sie auch wichtig, ihm sind sie genauso wichtig. Nur muss er ihnen klar machen, Männer, ihr liegt falsch. Aber wenn unser Bekenntnis stimmt, dann ist Jesus für den Matthäus genauso gestorben wie für den Pharisäer. Also für den Sünder genauso gestorben wie für den, der sagt, ich bin gerettet. So, und jetzt müssen wir uns aussuchen, wo wir stehen. Wo wir sind. Bin ich draußen bei denen, die sich aufregen, den Pharisäern, oder drin bei den Sündern? Oder vielleicht ist die Wahrheit sogar die, da ich mit jeweils einem Lager stehe. Weil sich es bei mir gar nicht so genau trennen lässt. Ein Bein drinnen bei den Sündern, in dem Bewusstsein, ich brauche Jesus, ein Bein draußen bei denen, die andere ausgrenzen. Die Liebe Jesu, die gilt dir und mir so oder so. Und so sitzen wir hier zusammen, bunt, kreuz und quer, alle bei Jesus willkommen. Schaut euch mal einen eurer Nachbarn oder Nachbarinnen an. Nehmt nicht bitte nicht euren Ehepartner, das gilt nicht. Schaut mal euren Nachbarn, macht es mal. Schaut mal jemand neben euch direkt intensiv in die Augen. Was siehst du? Ihr traut euch nicht. Ja. Wenn ich mal was will hier vorne. Ja. Was siehst du? Und jetzt sagt dieser Person, sei willkommen Sünder. Mach das mal. Sei willkommen, Sünder. Lass uns es im Kopf behalten. Wenn wir jemandem begegnen, wenn wir jemand einladen. Und Jesus wird mit uns sein. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, manchmal ist es schwere Kost, was wir in deinem Wort lesen, weil manchmal müssen wir uns eingestehen, dass das, was wir tun, oder das, was wir denken, am Ziel vorbeigeht. Nee, Jesus Christus, wir brauchen auf der einen Seite deine Vergebung, dort, wo wir falsch gelegen haben. Auf der anderen Seite brauchen wir deine Führung. Nee, Jesus, gib du uns beides. Und als drittes brauchen wir offene Augen für uns selber und füreinander, dass wir uns selbst und gegenseitig prüfen. Erfülle uns da immer wieder mit deinem Heiligen Geist, ja, dass das, was du eigentlich willst, dass das bei uns Wirklichkeit wird. Amen.